Liebe Glaubensfreunde, wir wollen heute einen Text miteinander betrachten und er steht in Offenbarung 15, Vers 2. Und dort steht geschrieben: Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Das griechische Wort Nikao oder zu Deutsch Überwinder oder Überwinden, es ist eng verwandt mit dem Begriff Siegen. Und es kommt 28 Mal allein im Neuen Testament vor und unser Herr Jesus hat es gerne gebraucht. Auch in Johannes 16,33 sagt er: Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Begriff überwinden im Griechischen meint auch kontinuierlich überwinden oder gewohnheitsmäßiges Überwinden. So steht es im Bible-Commentary zumindest. Und wir fragen uns, wer sind denn diese Überwinder? Was überwinden sie? Welche Verheißungen haben sie? Und wir lasen ja im Eingangstext, dass es am Ende der Zeit Überwinder geben wird über das Tier. Und das ist erklärt in Offenbarung 13, das System der römischen Kirche, also jesuitische Denkweise, die in die Gesellschaften auf dieser Welt so hoch gehalten werden. Über sein Bild, Offenbarung 13 spricht davon, über den abgefallenen Protestantismus, der die Wahrheit nicht mehr hochhält, sondern Irrlehren verbreitet und die Sache Christi verraten hat. Und über das Malzeichen, Sonntagsheiligung, welche weltweit erzwungen wird und jetzt schon sogar muslimische Länder übernehmen. Und über die Zahl seines Namens, 666, oder Vicarius de Filidei, über die Hybris eines Menschen, sprich den Papst und sein System, anzubeten bzw. sich vor ihm zu beugen. Wenn wir uns diese aktuellen Entwicklungen auf dieser Welt anschauen, dann können wir deutlich sehen, dass Jesu Wiederkunft kurz vor der Tür steht. Und wir sind ja schon bereits am Anfang einer weltweiten Krise, wie sie die Welt noch nie gesehen hat und die das Volk Gottes durchstehen muss. Das Tier, das Bild des Tieres, das Malzeichen, die Zahl seines Namens stehen alle für die Entwicklungen der letzten Jahre. Denkende Menschen sehen heute, dass Probleme dieser Welt nicht mehr so einfach zu beheben sind und diese drastisch sind. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts haben sich vor allem die moralischen und ethischen Verhältnisse auf diesem Planeten drastisch geändert und die Menschheit strudelt sichtbar in die letzte große Katastrophe, bevor Jesus wiederkommt. Die Entwicklungen sind verheerend, vor allem die letzten 70 bis 80 Jahre. Einige Beispiele möchte ich kurz mit euch durchgehen. Vor 1960 durfte niemand in der zivilisierten Welt ein ungeborenes Kind ermorden. Heute hat fast jede Regierung auf Erden ein sogenanntes Abtreibungsgesetz, welches bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Tötung des ungeborenen Kindes erlaubt. Ja, sogar manchmal dazu sogar ermutigt. Allein in Deutschland werden jedes Jahr 100.000 ungeborene Kinder getötet. Ist das nicht ein Skandal? Vor 1950 gab es wenige legale Drogen. Sagen wir mal Alkohol, Tabak, Koffein. Aber heute überschwemmen verschiedenste synthetische Rauschgifte die Gesellschaft der Welt und zerstören das Gehirn und das klare Denken ganzer Generationen. Vor Mitte des 20. Jahrhunderts war Prostitution in christlich geprägten Ländern illegal. Heute ist es quasi ein Gewerbe und Teil einer jeden größeren Stadt, das sogenannte Rotlichtmilieu. Vor Mitte des letzten Jahrhunderts gab es keine legalen Spielcasinos und Wettbüros oder Lotterien. Jetzt wird offiziell dafür sogar Werbung gemacht, sodass die Menschen auch noch ihre letzten Ersparnisse in Lotterien verlieren. Wir waren gerade auf einer Insel und in diesem Land, was ziemlich arm ist, in den Städten war alle 500 Meter circa eine sogenannte Lotteca, ein Gewinnspiel, und viele Menschen standen da an und haben gespielt und ihr letztes Geld dort verloren. Ja, seit vielen Jahren wird in der Finanzwelt auf Börsen und Gewinne spekuliert. Sogenannte Aktien und man setzt alles darauf oder man wettet auf den, auf das Unternehmen, welches sich hoffentlich gewinnorientiert entwickelt. Es ist eigentlich nichts anderes als modernes Glücksspiel der globalen Wirtschaft. Wall Street, DAX, Aktien, Hedgefonds und andere Begriffe der Spekulationswirtschaft zeugen vom Eingang in die Mitte der Gesellschaft. Wir wissen, dass die Wirtschaft auch zusammenbrechen wird einmal. Ja, und dann weiter. Die Nachrichtensendungen sind gefüllt mit Horror, Mord, Krieg und Verrat. Mit Seuchen und Katastrophen, mit Gewalt an Schulen, fast nur Negatives. Die Medien bedienen die skandaldürstige Gesellschaft mit immer neuen Horrorgeschichten und Lügen. Ja, und dann, die Welt rüstet auf. Die Waffenlieferungen fluten die Welt und zeugen davon, dass nichts Gutes zu erwarten ist. Die Völker sind zornig in der Endzeit. Viele Kriege werden geführt. So steht es in der Bibel. Der gesamte Planet befindet sich quasi für ein letztes Showdown, wie man im Englischen sagt. Denken wir mal, was passiert ist über das biblische Ehe- und Familienbild. Das hat man auseinandergerissen. Und wie damals in Sodom und Gomorra eine vernichtende Gesellschaftsmoral geschaffen und erlaubt, was Gott verboten hat. Die sogenannte Gender-Agenda widerspricht der Bibel, wo es zum Beispiel in 3. Mose ja eindeutig klar steht, 3. Mose 18, 22, du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt. Denn das ist ein Gräuel. Das eine Geschenk vom Paradies, die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, also die Ehe, wird verändert. Und das andere Geschenk des Himmels, der Sabbat, der siebte Tag der Woche, wurde ebenfalls zur Seite geschoben und heute feiert die Welt allgemein gesehen den Sonntag. Ja, selbst die muslimische Welt beginnt jetzt das Wochenende zu verlagern und den Sonntag zu einem allgemeinen Feiertag zu machen. Vereinigte Emirate hat seit Januar 2022 das Wochenende verlegt und andere muslimische Länder folgen. In den letzten Wochen haben 100 evangelikale Pastoren Präsident Biden gefragt, den Sonntag als allgemeinen Ruhetag gesetzlich doch zu machen. Und wir wissen, es wird das Mahlzeichen des Tieres sein. Denken wir mal über die Wissenschaft nach. Ist die Wissenschaft die neue Religion? Wie viele Staatsmänner sagen jetzt, sie folgen der Wissenschaft. Ist das nicht, was damals bei Noah auch die Menschen taten? Sie folgten der sogenannten Wissenschaft und verfielen in eine tödliche Spirale bis zur Sintflut. Wissenschaft hat manche gute Dinge hervorgebracht, keine Frage, die unserer Kenntnishorizonte weiten, faszinierende Hightech-Entwicklungen, die beeindruckend sind, aber leider auch schlimme Irrtümer. Heute vertraut man einer Wissenschaft, die vor kurzem noch behauptet hat, wir leben vor einer neuen Eiszeit, die behauptet, dass Evolution unser aller Ursprung sei und die Impfung vielleicht die einzige sichere Lösung für die Immunabwehr und Gesundheit eines Menschen sei. Und noch viele andere Beispiele könnte man anführen. Was ist mit KI? Künstliche Intelligenz, menschliches Denken und Lernen auf den Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen? Ist das die Zukunft der Menschheit, von Computern gesteuert zu werden? Die Corona-Krise weltweit, nicht wahr? Mit einer nie gekannten Kontrolle der Menschen durch Green Pass und so weiter. Und jetzt haben wir schon die nächste Krise mit dem Ukraine-Krieg, welche in einen wirtschaftlichen Niedergang führen wird und in die sogenannte neue Weltordnung, die die Bibel in Offenbarung 13 gut beschreibt. Zum anderen werden auch Hungersnöte bereits vorausgesagt, in der Presse. Und die Bibel bestätigt das in Matthäus 24. Millionen Menschen werden noch an Hunger sterben, und sie sterben ja schon, verursacht durch menschliches Missmanagement, Kriege, Gier und so weiter. Das Schlimmste aber ist, die Welt scheint Gott komplett vergessen zu haben. Die Bibel, ja, das Wort Gottes, oft noch für die früheren Generationen eine Autorität, wird heute gar nicht mehr beachtet. obwohl sich viele staatliche Verfassungen der westlichen christlichen Welt auf sogenannte christlich-reformatorische Grundprinzipien gründen, wie die amerikanische Verfassung zum Beispiel, werden die Grundprinzipien immer mehr verwischt. Die einst gekannten Freiheiten sind dahin. Eine neue Weltordnung ist im Entstehen und die Offenbarung in Kapitel 13 und 14 erfüllt sich doch eigentlich vor unseren Augen. Alexander Solzhenitsyn, berühmter russischer Schriftsteller und Dramatiker, der im letzten Jahrhundert vor allem gewirkt hat und 2008 gestorben ist, sagte Folgendes über die schlimme Lage in seinem Land. Er sagte, es hat Russland ein großes Unglück befallen. Die Menschen haben Gott vergessen und deswegen ist das alles geschehen. Ich denke, er hat recht. Nicht nur für Russland, sondern für die gesamte Welt. Ohne Gott geht es nur noch abwärts. Ein schönes Zitat. Es war das besondere Werk Satans, den gefallenen Menschen dazu zu bringen, sich gegen die Regierung Gottes aufzulehnen. Und er hat bei seinen Bemühungen nur zu gut Erfolg gehabt. Er hat versucht, das Gesetz Gottes, das an sich sehr klar ist, zu verdunkeln. Er hat einen besonderen Hass gegen das vierte Gebot des Dekalogs entwickelt, weil es den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde bezeichnet. Man wendet sich von den klarsten Geboten Jehovas ab, um ungläubige Fabeln anzunehmen. Ist das nicht heute so? Der Gegensatz zwischen biblischer Glaubenslehre und weltlicher Denkweise klafft immer mehr auseinander und wir begegnen diesem Gegensatz in unserem Alltagsleben. Gilt es, das nicht zu überwinden? Der Mensch wird ohne Entschuldigung dastehen. Gott hat genügend Beweise gegeben, auf die er seinen Glauben gründen kann. Wenn er glauben will, in den letzten Tagen wird es auf der Erde fast keinen wahren Glauben mehr geben. Schon beim geringsten Vorwand wird das Wort Gottes als unzuverlässig angesehen, während menschliche Überlegungen akzeptiert werden, auch wenn sie im Widerspruch zu den eindeutigen Tatsachen der Schrift stehen. Die Menschen werden versuchen, das Werk der Schöpfung, das Gott nie offenbart hat, aus natürlichen Ursachen heraus zu erklären. Aber die menschliche Wissenschaft kann die Geheimnisse des Gottes des Himmels nicht erforschen und die gewaltigen Werke der Schöpfung, die ein Wunder der allmächtigen Macht waren, ebenso wenig erklären, wie sie zeigen kann, wie Gott ins Dasein kam. Die meisten Kirchen behaupten sogar, die 10 Gebote brauche man so nicht zu halten. Oder je nach Glauben, die Übertretungen mit Ablass zu vergüten oder eben als billige Gnade zu ignorieren. Diese Kirchen und die politischen gesellschaftlichen Mächte sind für den Niedergang in der Moral der Gesellschaft mitverantwortlich, was wir gerade beschrieben haben. Das Tier, sein Bild, sein Malzeichen und die Zahl seines Namens. Das Problem ist die Sünde, nicht die 10 Gebote Gottes. Diese sind doch die Lösung des Problems. Und in diese Endzeit sind wir hineingestellt. Als Adventvolk mit einer unfassbar gewaltigen Wahrheit, die wir den Menschen verkündigen. Und wir sollen Überwinder sein. Erstens, das bedeutet, dass wir gegen diese Entwicklungen sind. Das bedeutet auch, dass das Volk Gottes eine andere Einstellung zu Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Gesundheitsfragen, Anbetung, Abtreibung, Moral, Glauben, 10 Gebote und so weiter hat. Und wir der Welt eine bessere Botschaft bringen, eine reale Hoffnung auf Christus und seine Wiederkunft und einer besseren zukünftigen Welt. Dazu sind wir berufen. Zweitens, wenn wir all diese Herausforderungen und Entwicklungen sehen, sollen wir dann entmutigt sein? Nein. Der bekehrte Mensch weiß doch, dass diese Wehen über die Menschheit kommen. Und trotzdem wird er sich der Liebe und der Fürsorge Jesu anvertrauen. Das erhält das Gemüt, stärkt und veredelt die Seele und wird nicht in Extreme absinken, weder in kalte Orthodoxie, wo alles hart ist, noch in sorglosem Liberalismus. Erhebt eure Häupter, wenn ihr das alles seht, denn Christus kommt bald. Wir brauchen nicht zu verzagen, heißt es in einem schönen Zitat. Wir haben einen lebendigen Gott im Himmel, der uns Ausgeglichenheit und Seelenfrieden schenkt. Die echten Grundsätze des Christentums öffnen allen eine Quelle der Glückseligkeit, deren Tiefe des Reichtums unermesslich ist. Christus in uns und ist ein Brunnen des lebendigen Wassers, das in das ewige Leben quillt, eine nie versiegende Quelle. Das ist aus dem Buch Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Seite 60. Übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch. Freude und Frieden sollen in uns sichtbar werden. Wie sollen sonst die Menschen die Botschaft Gottes annehmen, wenn wir diese Freude und diesen Glauben nicht auch im Alltag repräsentieren? Wie kann diese kleine Gruppe als Überwinder mit so mächtigen Mächten und Kräften kämpfen? Ist nicht Fortschritt aber immer von Konflikten begleitet? Ist das Adventvolk nicht zu klein und im politischen Geschehen zu unbedeutend? Können sozusagen Schafe Wölfe besiegen? Ist das nicht unmöglich? Lesen wir mal die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, und zwar allen sieben Gemeinden in Offenbarung 2, die repräsentativ ja für die neuchristliche Geschichte oder neuzeitliche Geschichte der christlichen Gemeinde der letzten 2000 Jahre stehen. Und es wird immer gesagt, wer überwindet. Lesen wir es doch mal kurz zusammen in Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes steht. Wer überwindet? Die Frage ist, überwinden wir, weil Jesus Christus in uns durch den Heiligen Geist lebt und wir sein Wort vom Baum des Lebens essen? Oder essen wir von dem Baum der weltlichen Lehre und Denkweise? Also das war die Verheißung zu Ephesus, zur Gemeinde Smyrna, Offenbarung 2,11. Da heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der zweite Tod, der wird in Offenbarung 20 beschrieben. Nach den 1000 Jahren wird es einen zweiten Tod geben für alle, die Gottes Erlösung verachtet haben. Wer überwindet, heißt es bei der nächsten Gemeinde, den werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Im alten Orient hatte man im Gericht weiße und dunkle Steine für Unschuld oder Schuld. Christi Gerechtigkeit gibt dir Vergebung durch sein Blut. Der Herr gibt dir einen weißen Stein und er gibt dir einen neuen Namen, weil du ihm ähnlich geworden bist. Und das verborgene Manna ist gemäß Johannes 6 das geistliche Leben in Christus. Der Überwinder lebt sein Leben mit Jesus Christus im Glauben und beweist es durch seine Werke. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, heißt es hier weiter. Und er wird sie mit einem eisernen Stabe weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Auch das ist eine wunderbare Verheißung an die Gemeinde zu Thyatira. Morgenstern, das ist Christus in uns und mit uns. Meine Werke bewahrt, was heißt das? Damit meint es den Charakter Jesu. Wer den bewahrt, wird mit Christus regieren. Die nächste Gemeinde, auch da eine Verheißung. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das steht in Offenbarung 3, Vers 5. Ein neues, weißes, reines Kleid wird jeder erhalten, der in den Büchern des Lebens steht, der Christi Gerechtigkeit im Glauben bewusst angenommen hat und ein bekennender Christ ist, zu dem wird sich auch Jesus Christus, unser Heiland, bekennen. Und wenn wir die nächste Gemeinde anschauen, dann heißt es hier, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Das lesen wir in Offenbarung 3, Vers 12. Heißt das hier nicht, dass der Überwinder eine permanente tragende Rolle in der himmlischen Gegenwart Gottes spielen wird? Hier wird verheißen, dass der Name Gottes in unseren Herzen geschrieben sein wird und das für immer und ewig. Es wird keine zweite Krise mehr geben. Das neue himmlische Jerusalem, der neue Wohnsitz Gottes mit seinen Erlösten, das wird unser Zuhause sein. Welch eine wunderbare Verheißung ist das für uns. Und dann kommen wir zur nächsten Gemeinde. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Offenbarung 3,21. Und wir wissen, das betrifft unsere Gemeinde Laodicea. Christus teilt mit uns seine Herrlichkeit und Macht in der neuen Welt, wenn wir überwunden haben, wie auch Jesus überwunden hat. Nehmen wir uns doch sein Beispiel vor unseren Augen und schauen, wie er gelebt und wie er mit den Anfechtungen, Versuchungen und Angriffen Satans umgegangen ist. Dies ist für uns ein immer stets festes Vorbild. Wer überwindet, heißt es dann in Offenbarung 21,7 am Schluss der Offenbarung, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Endlich daheim. Welch eine wunderbare, herrliche Verheißung für die Zukunft. Du wirst alles erben, die himmlische Herrlichkeit. Und wir werden nicht mehr alleine sein. Unsere Eltern, die vielleicht schon verstorben sind, unsere Freunde und die Kinder verlieren. Nein, wir werden als Gotteskinder endlich die Geborgenheit und den Frieden finden, der uns auf dieser Welt so abgeht und den es hier nicht geben kann. Jeder von uns braucht die Erfahrung des Überwindens. Und dabei werden wir nicht alleine gelassen. Wir brauchen doch nicht entmutigt zu sein, wenn wir um uns herum schauen oder auf uns selbst schauen. Im Gegenteil, was sagt Gottes Wort? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus, Philipper 4,13. Oder in Gott will ich rühmen das Wort, im Herrn will ich rühmen das Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Psalm 56, 11 und 12. Oder ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Micha 7,7. Und dann dieser wunderbare Text in 1. Johannes 5,4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Geschwister, Gott hat uns zum Sieg berufen, nicht zur Niederlage. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und die Frage ist ja, wie stark ist dein Glaube? Und Gott schenkt ja Kraft zum Überwinden. Haben wir das in der Bibel nicht gelesen und haben wir nicht viele gute Beispiele für Überwinder? Durch das Wirken des Heiligen Geistes lebten sogar die Schwächsten ihren Glauben an Gott aus und erfuhren dabei, wie sich die ihnen anvertrauten Kräfte mehrten und heilig, rein und edel wurden. Das lesen wir im Wirken der Apostelseite 51. Die Verheißungen für Überwinder sind herrlich. Was sollen wir überwinden? Wie heißt es da in Römer 12,21? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Oder wie heißt es hier weiter? In Römer 12,1. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst? Die Überwinder sind Menschen, die durch Gottes Geist bereit sind, die sündigen Wünsche des eigenen menschlichen Naturs zu überwinden und sich durch Gottes Geist und Liebe dem Dienst für Gott und den Menschen hinzugeben und Gottes Gebote gerne gehorchen. Das Ich dürfen wir getrost in Christi Hände geben und bitten, Herr, verändere mich in dein Bild. Überlassen wir ihm das Ruder in der Hand für unser Leben. Jeden Morgen und jeden Tag muss ich an die göttliche Tankstelle sozusagen gehen. Im Gebet und im Wasserbad des Wortes Gottes hier werde ich erfrischt. Wir hatten ja schon den Alexander Solzhenitsyn zitiert und er sagte Folgendes zu einem leidenden Freund, der sich beklagte, im Gefängnis zu sein. Er sagte Folgendes: Du sollst dich freuen, dass du im Gefängnis bist. Hier hast du Zeit, über deine Seele nachzudenken. Gott lässt Krisen über uns kommen, damit wir über unser Leben nachdenken. Die letzte Krise auf dem Planeten wird denkende Menschen veranlassen, nach der Wahrheit zu suchen. Und das passiert heute schon. Und die Adventbotschaft wird zu einem lauten Ruf werden, verbunden mit dem Spätregen. Dann wird sich zeigen, wer Gott sein Leben übergeben hat und durch seine Kraft Überwinder ist und wer oberflächlich ist oder weltlich geworden ist. Jakob, der alttestamentliche Patriarch, gilt als Typus für Überwinder. Auch er musste durch Krisen gehen. Und das können wir lesen in 1. Mose, Kapitel 32. Und dort die Verse 25 bis 31. Und wir verfolgen das mit. Und es heißt hier: Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis in die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Was für eine Geschichte. Jakob wird oft nur als Betrüger dargestellt, der den Erstgeburtssegen von Esau erschleicht und vor seinem rachsüchtigen und ungläubigen Bruder Esau flieht. Aber Ellen White beschreibt Jakob eigentlich mit einem guten Charakter. Es heißt von ihm, dass er bedächtig und fleißig war, einen Weitblick hatte und vor allem geistlich war. Ganz anders als Esau, sein Bruder, der nur für das Irdische lebte und sich aus dem Glauben seines Vaters und damit der geistlichen Führerschaft als Erstgeborener nichts machte. Es interessierte ihn einfach nicht. Esau steht für Menschen, die sich nur um das Zeitliche kümmern und nicht um die Zukunft. Sie sind schnell dabei, ihr himmlisches Erbe für vergängliche Dinge der Welt zu opfern. Für ein Linsengericht, für eine Flasche Alkohol oder Freundschaft mit der Welt, was auch immer die Menschen gefangen halten kann. Als Isaak alt wurde und der Segen über den Erstgeborenen ausgesprochen werden sollte, griff Rebekka und Jakob zu einem sehr menschlichen Mittel: Betrug. Sie meinten, sie müssten Gott nachhelfen. Esau war wirklich ja nicht der Gesegnete des Herrn. Jakob war es ja eigentlich, der erwählte Nachkomme. Und doch war der Weg des Betrugs nicht richtig. Vielleicht fragte er sich, Herr, wie kannst du das alles zulassen, dass jetzt Esau gesegnet wird, wo er doch so ein gottloser Mensch ist? Oh, wie bereute Jakob diesen Schritt, den er gegangen ist. Wie einsam fühlte er sich auf der Flucht. Er musste erleben, dass er selbst von seinem Schwiegervater Laban betrogen wurde und sein Leben war von nun an sehr schwierig. Wie oft hat er sich mit Selbstvorwürfen geplagt. Und doch überwand er die schlimmen Erfahrungen, die er hatte, weil er bereute und sich entschied, Gott um Vergebung zu bitten und ihm treu zu sein. Nicht nur das, er tat, was er konnte, um das Unrecht wieder gut zu machen. Daher gab ihm Gott den Namen Israel, der mit Gott und Menschen rang und siegte. Überwinder. Jakob war ein Überwinder. Jakob, der den Namen Israel bekam, der mit Gott gekämpft hat und gesiegt hat. Was heißt das für uns? Ein interessantes Zitat von einem deutschen Poet, Friedrich von Logau, der im 17. Jahrhundert Folgendes schrieb: Sich selbst selbsten überwinden ist der allerschwerste Krieg. Sich selbst selbsten überwinden ist der allerschönste Sieg. Bevor wir in das verheißene Land, ins himmlische Jerusalem einziehen, muss jeder durch eine Prüfung. Wer überwindet? Das eigene Ich und die Lüste. Natürlich auch das Tier und das Bild und das Malzeichen und die Zahl seines Namens, wie wir am Anfang gelesen haben. Und wir sind ja schon mitten in der Auseinandersetzung. Ein wunderbares Zitat hier, das wir zusammen lesen. Lasst niemanden öffentlich die Vorstellung vertreten, dass der Mensch wenig oder nichts in dem großen Werk des Überwindens zu tun hat. Denn Gott tut nichts für den Menschen ohne dessen Mitwirken. Lehrt den Menschen viel mehr, mit Gott zusammenzuarbeiten, damit er im Überwinden erfolgreich sein wird. Und weiter heißt es, wenn unser Herz danach verlangt, Gott zu gehorchen und wenn wir uns nach unseren Kräften darum bemühen, nimmt Jesus diese Gesinnung und Bemühung als den besten Dienst des Menschen an und gleicht die Mängel mit seinen eigenen göttlichen Verdiensten aus. Er wird jedoch nicht annehmen, die behaupten, an ihn zu glauben, die zugleich aber den Geboten seines Vaters ungehorsam sind. Es wird viel über Glauben geredet, aber wir müssen noch viel mehr auch über Werke hören. Viele betrügen ihre eigenen Seelen, indem sie nach einer leichtfertigen, bequemen Religion leben, ohne Kreuz, steht im Selected Messages Band 1. Um eine Balance zu diesem Text aber zu erhalten, damit nicht jemand glaubt, er werde durch Werke sich retten können, lesen wir Folgendes. Meine Brüder, erwartet ihr, dass eure Verdienste euch die Gunst Gottes sichern können? Meint ihr, ihr müsst sündlos sein, bevor ihr seiner Macht euch zu retten vertraut? Wenn ihr euch mit derartigen Gedanken abbringt, dann, fürchte ich, werdet ihr keine Stärke gewinnen und schließlich den Mut verlieren. Und es heißt ja auch weiterhin, was ist errettender Glaube? Es ist das Vertrauen auf die Verdienste Christi, die Zustimmung unseres Verstandes zu den Verheißungen Gottes, die das Herz durch willige Hingabe und Dienst an den Gott bindet, der uns das Verständnis gab, das Herz bewegte und das Denken zuerst auf Christus am Kreuz richtete. Der Glaube übergibt Gott die Verstandeskräfte, die Gedanken und den Willen und macht Christus für uns zum einzigen Zugang zum Reich Gottes. Ihr Lieben, eine Frage. Warum werden viele Menschen im Gericht Gottes nicht bestehen und keine Überwinder sein? Vielleicht, weil sie etwas Falsches dachten und geglaubt haben, das Pech hatten, irgendwo zu leben? Nein. Im Buch Wie alles begann, Seite 27 steht, im Gericht Gottes werden Menschen nicht deshalb verurteilt, weil sie bewusst eine Lüge geglaubt haben, sondern weil sie die Wahrheit abgelehnt oder die Gelegenheit versäumt haben, diese kennenzulernen. Suche die Wahrheit. Suche die Wahrheit und du wirst ihn finden. Denn unser aller Erlöser ist und bleibt Jesus Christus, unser Vorbild. Gott und Retter, der für uns am Kreuz überwand. Und wir lesen in Römer 8, 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Vor allen Dingen aber, heißt es hier, ergreift das Schild des Glaubens und mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Christus fordert dich auf, alles Himmlische in dein Leben zu bringen. Sprich von den großen Belohnungen, die den Überwinder erwartet. Richte dein Gesicht wie ein Feuerstein zum Himmel und sage, während du voranschreitest, hört, was der Herr für mich getan hat. Sollen wir nicht mit der Hilfe des Herrn gegen die Mächtigen antreten? Sollen wir nicht mit der ganzen Kraft, die Gott uns gegeben hat, gegen das Werk Satans arbeiten? Eine gewichtige, ewige Herrlichkeit erwartet den Überwinder. Wenn wir den Himmel gewinnen, gewinnen wir alles. Sollen wir nicht die Sünde ablegen und Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnen lassen? Erst wenn wir den Geist Christi haben, werden wir ihm gleich sein und ihn sehen, wie er ist. Wenn der Kampf zu Ende ist und wir die Krone der Unsterblichkeit, die Harfe Gottes, den Palmzweig des Sieges errungen haben und das weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi tragen, werden wir sagen, der Himmel ist billig genug. Liebe Geschwister, lieber Christ, gilt es nicht abzuwägen in unserem Leben, wofür lebe ich? Wenn solche Verheißungen des ewigen Lebens in einer unfassbar herrlichen Qualität und ewiger Zukunft uns gegeben werden, warum sind dann so viele von uns so irdisch gesinnt oder kleben an irdischen, weltlichen Dingen so fest? Es steht hier geschrieben, der Herr kann keinen Namen in des Lammes Buch des Lebens aufbewahren, wenn er nicht ein Überwinder ist, ein Täter seiner Worte. Wir werden gerettet nicht in unseren Sünden, sondern von unseren Sünden. Und es heißt ja auch weiter, lass dich niemals entmutigen. Um erfolgreich zu kämpfen, muss ein Soldat sowohl Stärke als auch Mut haben. Und in Gott gibt es genug Kraft und Mut für jeden Arbeiter. Sei entschlossen, ein Überwinder zu sein. Schaue ständig auf Jesus. Meditiere über seinen Charakter, damit du durch das Betrachten in sein Bild verwandelt wirst. Schwierigkeiten wird es immer geben, nicht wahr? Solange wir auf diesem Planeten sind. Aber in Römer 12, 21 steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Was für ein wunderbarer Text. Ich möchte euch zum Schluss noch eine kurze Erfahrung auch aus Las Galeras erzählen. Las Galeras liegt in der Dominikanischen Republik in der Nordostseite, so ganz am Ende dieser Insel. Und ich durfte vor kurzem dort in einer Gemeinde sein. Und sie erzählten mir folgende Geschichte. Ein Ehepaar zog aus den USA zurück quasi in diese Kleinstadt. Sie waren ursprünglich von dort und sie fanden heraus, in Las Galeras gibt es ja gar keine Adventgemeinde, obwohl es hier einige Geschwister gibt, eine kleine Gruppe. Und sie mussten jeden Sabbat quasi 40 Minuten mindestens mit dem Bus fahren, um in eine andere Gemeinde, in eine größere Stadt zu gelangen. Und so saßen sie zusammen und sagten, wir brauchen hier eine neue Gemeinde. Und eine Schwester war da in dieser Gruppe und sie sagte, gut, ihr könnt auf meinem Grundstück bauen. Aber natürlich, kaum wurden die Baupläne eingereicht, kam Widerstand. Nebendran war eine katholische Kirche auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Pfingstlergemeinde. Und sie haben natürlich Widerstand gegeben und sagten, wir wollen hier keine siebenten Tags Adventisten haben. Der Bürgermeister dieser Stadt, ein kluger Mann, kam und er sagte, wo alle versammelt waren. Also entweder es entsteht hier eine Kirche oder ein anderer Antrag sagt, es entsteht hier eine Bar. Was möchten Sie denn haben? Oh, sagten sie. Huh. Na gut, dann soll die Kirche hier stattfinden. Ist vielleicht eine bessere Wahl als die Bar. Der Bruder der Schwester, der war ja der direkte Nachbar. Und er sagte, nur über meine Leiche wird diese Kirche hier gebaut. Innerhalb von 90 Tagen war er tot. Die Gemeinde hat gebetet, aber sie hat auch gearbeitet. Sie hat Schritte trotz Widerstand unternommen, denn Widerstand ist zu erwarten. Doch wer trägt den Gläubigen in seinem Kampf? Was steht in 1. Korinther 15, 57? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dankbar werden die Überwinder am gläsernen Meer Gott loben. Und was lesen wir in Offenbarung 15, 3 und 4? Und das ist der Text, den wir fast am Anfang gelesen haben, aber der nächste Text danach. Wir hatten ja Offenbarung 15, 2 gelesen und 15, 3 sagt, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr. Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Glaube fest, lieber Glaubensfreund. Halte dich an Christus, so wie Jakob in jener Nacht, und sag, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Er wird dich dann auch gerne segnen und dir Kraft schenken, ein Überwinder zu sein, damit du und ich eines Tages die Herrlichkeit Christi sehen dürfen. Gott segne dich. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Wunderbarer Vater im Himmel, Herr, wir sind dankbar, dass du Jesus Christus gesendet hast, der auch überwunden hat. Er ist unser bestes Beispiel und Vorbild. O Herr, habe Dank für dieses Vorbild, für diese Rettung am Kreuz, die er gebracht hat. Und Herr, hilf uns auch, Überwinder zu sein durch deine Kraft, durch deine Macht und deinen guten Geist Gottes. Segne an jeden Einzelnen von uns und du seist gelobt und gepriesen dafür. Amen.